ARD. MDR Kultur. Unter Büchern.
Und ahoi zu einer Stunde Literatur, wie immer, jeden Mittwoch und Samstag im Radio und am Mittwoch frisch in der ARD Audiothek als Podcast. Unter Büchern in einer ziemlich bewegten Literaturwoche. Einige neue Bücher sind rausgekommen, unter anderem der neue Roman von Anja Kampmann, den wir hier gleich vorstellen. Ja, und eine gewisse Liste ist veröffentlicht worden, auf die immer sehr gespannt und kritisch geschaut wird. Die Longlist für den Deutschen Buchpreis. Wer macht das Rennen um den Titel Bester Roman 2025. Das wird im Oktober im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse entschieden, aber bis dahin kann man sich ja selbst ein Bild machen und lesen. Drei Romane stelle ich vor von Anja Kampmann, wie gesagt, von Dorothee Elminger und Anne Schlee. Wir gratulieren dem Aufbau Verlag zum 80. Geburtstag. Ein Gedicht gibt es natürlich auch und gleich habe ich erstmal einen Künstler zu Gast, der uns ein zartes und solidarisches Amerika zeigt und das mit seinen Fotografien aus New York. Der Regisseur, Autor und Fotograf Mario Schneider erzählt uns gleich New Yorks Short Stories. Hallo zu Unterbüchern. Ich bin Katrin Schumacher und Musik gibt's in dieser Stunde natürlich wie immer. Den Anfang machen Annenmay Kantereit.
Ich weiß, was ich kann, trotzdem ab und an kommt Zweifel daran. Ich frage mich dann, wofür ich das alles mache. Und mir ist mittlerweile klar, das waren Jahre ohne Pause. Und eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eine Pause. 3 Tage am Meer. Und ich weiß wieder, wer ich bin. 3 Tage am Meer. Und ich weiß wieder, wer ich bin. Und alle anderen. Zu werden. Mir geht so viel auf die Nerven. Ich sitze zu viel und ich atme nur Luft, die nach Straße schmeckt. Und ich liebe die Stadt und trotzdem muss ich dringend mal wieder weit weg. Und eigentlich weiß ich genau, was ich brauche zum Untertauchen. 3 Tage am Meer. Und ich weiß wieder, wer ich bin. 3 Tage am Meer. Und ich weiß wieder, wer ich bin. Ohne alle anderen. Drei Tage am Meer.
Unter Büchern, hier ist die Literatur von MDR Kultur und jetzt habe ich einen Gast, der Geschichten erzählen kann, auf ganz unterschiedliche Weise. Er hat Erzählungen und einen vielbeachteten Roman geschrieben, er arbeitet erfolgreich als Regisseur und Filmkomponist und er hat jetzt einen Fotoband gemacht, in dem er in den Hexenkessel New York eintaucht, New York Short Stories. Ein großformatiger Band mit Schwarz-Weiß und Farbfotografien erschienen im Kehrer Verlag. Herzlich willkommen, Mario Schneider.
Hallo.
Dass Sie sich mit Bildern auskennen, das weiß jeder, der Ihre Filme kennt, also die Doc-Filme, die Mansfield-Trilogie oder Uta oder Akt. Was hat Sie eigentlich dazu gebracht, vom bewegten Bild in das Stille, in das Statische zu wechseln? Was ist das Besondere oder andere daran?
Ja, das Interessante ist, dass das bewegte Bild oder das statische Bild für mich eigentlich oder die Fotografie für mich eigentlich die bewegtere Form der Arbeit ist, da ich ja aus dem Dokumentarfilm komme und eigentlich mit meinen Protagonisten manchmal über ein Jahr Recherche betreibe oder mich eben an bestimmte Situationen annähere und dann oft auch über einen längeren Zeitraum drehe und dann die Schnittphase ist das alles ein sehr langwieriger Prozess, wo ich in Familiensituationen integriert bin am Ende. Und die Straßenfotografie ist was so unglaublich Schnelles. Das ist interessant eben, dass dann dass bei dieser schnellen Form der Arbeit dann ein Foto bei rauskommt, was wirklich nur einen winzigen Bruchteil der Realität abbildet.
Und der Fotoband, der führt nach New York, eine Stadt, die gerade immer weniger bereist wird aus Deutschland, muss man sagen, die aber wahrscheinlich seit Anbeginn der Fotografie ihre eigene Magie hat für Straßenfotografen und Fotografinnen. Also man denke an Diane Arbus oder Vivian Mayer, sehr große Fußstapfen. Wieso New York und nicht zum Beispiel Halle an der Saale, wo Sie leben?
Zum einen ist es so, dass ich ja noch in der DDR sozialisiert bin, also im Mansfelder Land aufgewachsen bin und die Wende kam, als ich 20 war. Das heißt, ich hatte eine lange Zeit meiner Kindheit, Jugend, in der Städte wie New York oder eben die ganze westliche Welt natürlich irgendwie keine Rolle spielten oder zumindest ausgeblendet waren. Also es gab nicht mal die Vorstellung oder die Sehnsucht jetzt nach so einem Ort, ja. Also der war vorhanden wie die Ringe des Saturn, sage ich mal. Aber er war eben nicht, der Ort war nicht erreichbar. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen in meine Biografie auch eingeschrieben, dass ich dann versucht habe, meine Umgebung erstmal zu dokumentieren oder zu entdecken. Und jetzt, nachdem ich halt viel hier in der Region gedreht habe, war der Schritt nach New York komischerweise eine Zwangsläufigkeit. Gab eigentlich ein Schlüsselerlebnis, das war 2000, als ich das erste Mal nach New York geflogen bin. Und als ich dort wieder abgefahren bin und im Flieger saß und zurückgeguckt habe auf die Stadt, hatte ich Heimweh und zwar nicht nach Halle oder nach Deutschland, sondern eben nach New York. Und das war tatsächlich im Moment des Abhebens des Fliegers. Und ich glaube, diese Faszination kann ich mich nicht entsinnen, dass ich die für irgendeine andere Stadt jemals gehabt hätte. Tatsächlich ist es für mich eine Stadt der Stille gewesen und der Nähe von Trost und so und Zuneigung, Zärtlichkeit. Das ist das, was ich eigentlich da gefunden habe, interessanterweise zwischen all dem Wahnsinn und dem Chaos. Und das ist das, was mich interessiert hat dran.
Es ist immer ein bisschen undankbar, im Radio über Bilder zu sprechen, aber ich kann mal einen Eindruck schildern, also meinen. Der Band ist einer, der sich nicht mal eben durchblättern lässt, denn an jedem Bild bleibe ich hängen. Also sei es eine Situation, da schläft ein Junge auf einer S-Bahn-Bank und ein anderer schaut ihn an. Eine junge Frau sitzt weinend auf einer Parkbank mit einer Kiste Kleenex auf dem Schoß und schaut so direkt in meine Augen. Oder eine andere Frau steht vor einem ausgestopften Hirsch und betrachtet ihn ganz versonnen. Diese Bilder, die erzählen ihre Geschichte und darum heißt der Band natürlich auch Short Stories, Kurzgeschichten, und in den allermeisten Fällen stehen Menschen im Mittelpunkt. Was mir auffällt, viele blicken sie direkt an, obwohl sie in ganz intimen Situationen sind. Für mich die Frage, wie arbeiten Sie als Straßenfotograf? Wie kommt diese Vertrautheit zustande, dieses Band zwischen den Menschen und ihrer Kamera?
Das Anblicken oder das, ich sage mal, das kurze Kontakt aufnehmen, was nicht unbedingt immer ein Blick direkt in die Kamera ist, sondern einfach nur manchmal auch nur ein Umwenden. Das ist eine interessante Sache beim Fotografieren, weil das für mich wie eine Art Tanz durch die Stadt ist. Ja, also ich bin da eigentlich so wie in Art Trance und tauche früh um 7 ein und abends um 10 wieder aus der Stadt. Und diese Momente, die dann dort passieren, die sind ja im Grunde genommen, sind das magische Momente, wenn so eine zwischen Kamera und den Protagonisten auf der Straße eine Verbindung entsteht. Diese Magie interessiert mich eigentlich auch. Also Blicke kommen oft zustande durch eine Arbeitsweise, die ich mir angewöhnt habe. Und zwar, dass ich sehr lange an einer Situation dranbleibe. Also sprich, ein Mann gibt ja die Szene, ein Mann schminkt seine Frau mitten im Park, ja, also macht ihr den Lippenstift dran. Und ich gehe so lange um die Szene drumherum, eigentlich bis ich entdeckt werde, ja. Mhm. Das hat mehrere Aspekte. Und zwar das eine ist, dass ich erstmal nicht denke, okay, das ist jetzt vorbei, die Situation. Es könnte aber auch noch was passieren. Es ist eine spannende Situation. Da schminkt jemand seine Frau und ich begebe mich drumherum, also als wäre ich ein Kameramann. Ja. Und dadurch, dass ich das nicht aufgebe, passieren manchmal auch ganz am Ende in der Situation noch interessante Sachen. Der zweite Punkt ist der, dass ich es mag, wenn ich entdeckt werde als Fotograf, weil dann habe ich noch mal eine kurze Interaktion mit den Protagonisten. Das hat zum einen den Punkt, dass sie mich entdecken und mir ganz kurz zu verstehen geben können, ob das jetzt okay war, was ich mache oder eben nicht. Ja, das passiert manchmal durch Blicke, aber manchmal gibt es auch Gespräche. Und das sind so die beiden Momente, wo eben auch direkter Kontakt zur Kamera stattfindet, den ich ansonsten eigentlich versuche zu vermeiden, weil ich eigentlich versuche, Situationen festzuhalten.
Die Bilder, die haben ja keine Titel, aber es gibt Text in dem Buch, es gibt zwei Essays zu Ihren Arbeiten und einen Brief von dem Schriftsteller Andreas Reimann und noch einen Text von Ihnen selbst. Sprechen wir gleich noch drüber, aber vielleicht erstmal zum ersten Satz. Die Menschen auf der Straße sind ehrlich zu uns Fotografen, bis sie uns bemerken. Sie haben es schon so ein bisschen beschrieben. Was beginnt denn, wenn Sie bemerkt werden? Wie ist diese Interaktion? Gibt es da eine Scheu oder gibt es da eine Offenherzigkeit? Was ist denn, wenn Menschen bemerken, dass da eine Kamera im Raum ist und sie gerade aufschnappt?
Ja, da passiert natürlich etwas, was ich einerseits sehr spannend finde, dass man nämlich den Menschen dann in einer bestimmten Situation auch ein bisschen aus der Situation vielleicht rausreißt, aber man ganz offen im Idealfall angeschaut wird, ja, also mit einem Blick, der fragt, was passiert gerade, ja. Und das ist oft ein sehr spannender Moment, weil man da einen Menschen sehr gut lesen kann, ja, oder empfinden kann, was geht in ihm gerade vor.
In dem Text, ich habe gerade schon davon erzählt, erzählen Sie wiederum von Ihrer Kindheit im Mansfelder Land in Hellbra und jede Beobachtung, die Sie da schildern, jeder Satz, könnte eigentlich auch ein Foto sein. Der Text endet mit Ihrem ersten Bild, als Sie 12 waren, eine Pusteblume. Da beginnt der Fotograf Mario Schneider. Sie filmen, Sie komponieren, Sie schreiben, Sie fotografieren. Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lieblingskunst oder ist es gerade so der Wechsel, der Sie anspricht?
Nee, ich mache, das ist, also das, was ich gerade tue, ist eigentlich das, was ich am liebsten tue. Das ist eine schöne Sache, weil ich dadurch nicht in die Situation gerate, dass mich irgendwas vielleicht auch überfordert oder zu lange festhält. Also es ist ein stetes Fortschreiten in eine andere Tätigkeit. Das ist sehr angenehm. Also jetzt bereite ich zum Beispiel gerade einen neuen Dokumentarfilm vor. Und diesen Wechsel genieße ich sehr. Aber die Straßenfotografie ist für mich ein fester Bestandteil geworden, der sich durchzieht, weil ich die Kamera eigentlich immer dabei habe.
Zu dem Fotoband gibt es auch eine Ausstellung, die wandert noch bis zum 31. August, sind die Bilder in Arles in Frankreich zu sehen und dann im Herbst in Wernigerode, ab Februar im Literaturhaus in Halle und danach in Eberswalde. New York Short Stories, gerade erschienen im Kera Verlag. Vielen Dank, Mario Schneider, für das Gespräch und natürlich für das Buch.
Ja, vielen Dank.
Θέλω να σε δω ξανά. Έφυγα. Έφυγα. Πες μου γιατί τρόμαξα. Έφυγα.
Effiga, das war ja was ganz Interessantes und gerade neu rausgekommen. Schwedisch-griechischer Folkrock von Plasi. Ein tatsächlich schwedisch-griechischer Singer-Songwriter, gibt's auch nicht mal so oft, dessen Name auf Altgriechisch übrigens Schöpfung bedeutet. Unter Büchern von MDR Kultur und jetzt geht es in den südamerikanischen Regenwald und zwar mit der Schweizer Schriftstellerin Dorothee Elminger. Ihr letztes Buch, Aus der Zuckerfabrik hieß das, das war ein spannender Essay über Zucker, Kolonialismus und Kapitalismus. Gar nicht so einfach in wenigen Worten zu beschreiben. Es war auf jeden Fall auf der Shortlist für den Deutschen und den Schweizer Buchpreis. Mittlerweile lebt Dorothee Elminger in New York, hat zuletzt vor allem die Bücher von Kate Zambrino übersetzt. Und jetzt gibt es einen neuen Roman von ihr, der auch jetzt auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis gelandet ist. Die Holländerinnen. Kai Sarabi stellt das Buch vor.
Dorothee Elmigers neuer Roman fängt recht harmlos an. Eine ältere Schriftstellerin hält einen Vortrag, eine Art Poetikvorlesung. Diese Erzählerin wird als eine der wichtigsten Stimmen ihrer Zeit vorgestellt. Am Pult spricht sie davon, dass sie aber keinen gewöhnlichen Vortrag über ihre Poetik halten möchte.
Stattdessen habe sie sich schließlich vor wenigen Tagen und ganz gegen ihre eigenen Grundsätze dazu entschlossen, über ihren letzten, nie zu Ende gebrachten Text zu sprechen. Ein Wust an Notizen, Fragmenten, die Relikte einer Reise, die sie nun zum ersten Mal in die Hände nehmen und ins Licht halten wolle.
Diese Reise führt, fast wie bei Joseph Conrad, geradewegs ins Herz der Finsternis. Die Schriftstellerin wird von einem bedeutenden Theatermacher in den südamerikanischen Regenwald eingeladen, um an einem neuen Projekt zu arbeiten. Dieses Projekt befasst sich mit zwei holländischen Touristinnen, die spurlos im Regenwald verschwunden sind. Die Schriftstellerin soll die Recherchen protokollieren und einen Stücktext daraus entwickeln. Mit dabei sind außerdem die Kostümbildnerin, Schauspielerinnen und ein Kameramann. Zusammen reist die Gruppe auf den Spuren der verschwundenen Touristinnen immer tiefer in den Regenwald. Auf der gemeinsamen Expedition erzählen die verschiedenen Gruppenmitglieder sich Geschichten aus ihrer Vergangenheit, die zunehmend unheimlicher werden. Von seltsamen Begegnungen, diffusen Ängsten oder merkwürdigen Zufällen.
Sie selbst habe es in den Wochen und Monaten, den Jahren danach unzureichend und unbeholfen als das erratische, grundlose Wesen der Welt, als großen, leeren Gott, das klaftertiefe, abyssische Nichts zu beschreiben versucht. Aber der Horror liege naturgemäß außerhalb der Sprache. Ja, er sei, wenn man so wolle, ihr Gegenteil, ihr Ende. Und sie müsse deshalb auch jetzt in diesem Moment noch einmal scheitern, wenn sie ihn zu formulieren, zu benennen versuche, könne ihn nur umkreisen wie ein schwarzes Loch, einen reißenden Strudel.
Joseph Conrads Herz der Finsternis ist nur die offensichtlichste Referenz, die Dorothee Elminger in ihrem schmalen, aber unfassbar reichhaltigen Roman bemüht. Von Alice Munro über Marie-Louise Kaschnitz bis hin zu David Lynch, Werner Herzog und Klaus Kinski. Die vielen Anleihen, Zitate und Querverweise ergeben in Die Holländerinnen einen hypnotischen, dichten Roman, der seine Geheimnisse erst nach und nach preisgibt. Je mehr Geschichten wir von den Expeditionsmitgliedern zu hören bekommen, desto klarer wird, wovon die Holländerinnen handelt. Von der Allgegenwart männlicher Gewalt. Die Erzählungen der einzelnen Expeditionsmitglieder sind voll von Hinweisen auf geschlagene Frauen, gewalttätige männliche Genies, Machtmissbrauch und natürlich die Geschichte der Holländerinnen selbst. Als hätte Joseph Conrad einen Schauerroman über toxische Männer geschrieben. Je tiefer die Expedition in den Regenwald vordringt, desto mehr erscheinen die Männer wie eine dunkle Präsenz, mit der die Möglichkeit von Gewalt in die Geschichte kommt. Und diese Gewalt erscheint in vielfältigen Formen, als tatsächliche Schläge oder als das Ansichreißen einer Geschichte.
Auf das Unbehagen, das manche von ihnen zuweilen geäußert hätten, auf ihre Vorbehalte oder Hemmungen, sich mit dieser Geschichte zu befassen, die so eindeutig auf den Tod zusteuere und deren Preis in einem gewissen Sinne der nochmalige Tod der Frauen sei, wie in einem x-beliebigen Krimi, so die Schweizerin, in dem die Frauen stets aufs Neue geopfert würden, habe der Theatermacher jedes Mal entgegnet, er wolle das Theater als die Totenbeschwörung verstehen, die es immer schon gewesen sei. Gehe man ins Theater, habe er gesagt, trete man ein in ein Gespräch mit den Toten.
In Die Holländerinnen entpuppt sich Dorothee Elmiger als eine Meisterin des Unheimlichen. Männliche Gewalt wird bei ihr zur omnipräsenten Bedrohung, eine dämonische Kraft, die die Existenz sämtlicher Figuren zu durchdringen scheint und permanentes Unbehagen hervorruft. So kunstvoll, vielschichtig und atmosphärisch dicht wie in Die Holländerinnen ist davon bisher aber selten erzählt worden.
Kaiser Rabi über einen ziemlich irren Roman, Dorothee Elmiger. Die Holländerinnen erschienen im Hansa Verlag. Stammt aus dem vergangenen Jahr, dieser Titel Amsterdam von Sophie Pass aus Costa Rica. Neoklassik nennt man das, was sie mit dem Klavier zaubert, so ganz im Stil von Ludovico Einaudi oder Olafur Arnalds. Also ich kann mit dieser sehr schmalen, romantischen Musik ziemlich viel anfangen. Unter Büchern, wir sind immer noch mitten in der Literatur und bei neuen Romanen. Wie hoch die Wasser steigen, so hieß das Debüt von Anja Kampmann, ausgezeichnet mit Preisen und ein Roman, der auf eine Bohrinsel in die Gegenwart führte. Ihr neues Buch macht einen historischen Satz und zieht in ein Geschehen in Hamburg während der Nazizeit. Anja Kampmann wurde 1983 eben dort in Hamburg geboren und lebt jetzt in Leipzig. Die Wut ist ein heller Stern, so der Titel des Romans. Und auch wenn ihr Buch nicht für den Deutschen Buchpreis nominiert ist, für viele, inklusive mich übrigens, echt überraschend, dies ist eins der stärksten und feinsten Bücher des Jahres. Holger Heimann hat Die Wut ist ein heller Stern gelesen und mit Anja Kampmann gesprochen.
Hedda hat es geschafft. Abend für Abend ist das Scheinwerferlicht auf sie gerichtet, hoch oben in der Kuppel. Wenn sie sich am Seil hinunterlässt, zunächst langsam, dann immer schneller und erst kurz vor den Krokodilen stoppt, halten die Leute den Atem an. Der Auftritt der jungen Akrobatin ist eine der Hauptattraktionen im berühmten Alcazar auf der Reeperbahn. Aber im Jahr 1933, in dem der Roman beginnt, hält ein neues Publikum Einzug in das Hamburger Varieté.
Früher, wenn ich einen sah in Uniform oder einen Schläger, dann zog ich die Fußspitzen an, machte Schwimmbewegungen wie ein Frosch am Seil auf dem Weg nach oben. Dann wusste Arthur, dass etwas nicht stimmt. Aber jetzt kommen sie durch die Vordertür herein. Wen soll man da noch warnen?
Es gibt viele Bücher über die Hitlerjahre. Das Besondere am Roman von Anja Kampmann ist die Erzählperspektive, ist der äußerst subjektive, auf Details gerichtete Blickwinkel ihrer ungewöhnlichen Heldin. Hedda ist im Schausteller- und Rotlichtmilieu des Hamburger Hafenviertels zu Hause. Die Außenseiterin, die sich aus großer Armut herausgekämpft hat und die sich nicht zurechtstutzen und in vorgegebene Rollenmuster zwängen lassen will, bekommt deutlicher als viele andere den zunehmenden Druck des Naziregimes zu spüren.
Hamburg war nach der Weltwirtschaftskrise sehr arm und es gab viele Frauen, die einfach hungern mussten. Und viele von denen haben dann eben das Einzige verkauft, was sie noch hatten, ihren Körper. Und ab 1933 wurden die dann kriminalisiert, wurden in Heime gesperrt, wurden zur Arbeit gezwungen und auch zwangssterilisiert. Und ich wollte eine Stimme finden, die davon erzählt, aber die vor allem eine starke Lebendigkeit hat.
Anja Kampmann ist sehr nah bei ihrer Hauptfigur. Sie erklärt und umschreibt nicht, wie sich Heddas Leben in den Jahren bis 1937 verändert, welche Alltagssorgen ihr zusetzen. Sie schafft vielmehr einen Raum für die ungemein präzisen Wahrnehmungen der jungen Frau. Hedda überblickt und ahnt nicht, was auf sie zukommt. Sie lebt von Tag zu Tag, angetrieben von Unruhe, Hoffnung und Widerstandsgeist. Naiv ist sie keineswegs.
Jetzt kommen sie mit ihrem Rasselineal, das sie an alle anlegen. Wer jetzt noch bleiben will, muss ein bisschen deutschen Acker in sich tragen. Dumpfes Blut. Die gähnende Leere der Marsch.
Anja Kampmann hat als Lyrikerin debütiert. Ihre Prosa prägt ein hochbewusster Umgang mit Sprache. Der Roman wird nicht durch den Plot bestimmt. Kampmann geht es darum, den Moment einzufangen und zum Leuchten zu bringen. Das gelingt durch knappe und präzise Sätze, eine oft vieldeutige und hochemotionale Sprache. Hedda empfindet Wut, Bitternis und Wehrlosigkeit, erst recht, als ihr Geliebter, ein Kommunist, von den Nazis ermordet wird. Aber sie ist auch voller Zuneigung, Zärtlichkeit und Fürsorge, vor allem für Pauli, ihren behinderten kleinen Bruder, den sie retten will.
Wenn ich schreibe, dann geht es mir um eine bestimmte Intensität. Das heißt, man wird nicht unbedingt den Moment finden, wo jemand in einen Raum kommt und ich zähle das Mobiliar auf und ich erzähle genau, wer wie mit wem verbunden ist. Also dieser erklärende Ton fällt weg zugunsten von Bildern, die sehr stark aus der Innensicht dieser Figur kommen, von Hedda kommen.
Zu diesen inneren Bildern gehört ein Keiler. Er ist eine Fantasie- und Schreckensgestalt, die überall lauert. Das Wildschwein ist die Inkarnation eines Systems, das immer bedrohlicher und raumgreifender wird, das Hedda und ihre Welt immer weiter ins Abseits drängt und, so die Angst der Ich-Erzählerin, schließlich in die Vergessenheit. Eine nur allzu begründete Befürchtung.
Jetzt im Jahr 2025, im Februar, kam das erste Mal ein Antrag im Bundestag darauf, dass man diese Frauen überhaupt als Opfer anerkennt. Das heißt, die haben das ihr ganzes Leben lang gar nicht mehr erlebt. Es ist Zeit, dass man die mal hört.
Holger Heimann stellte vor, Anja Kampmann, Die Wut ist ein heller Stern, erschienen im Hansa Verlag.
I remember driving down the rutted roads late at night, following the summer moon, bright as any pair of headlights. I felt the air on and the night pressed inside my palm. A moment captured in a place. This memory stays strong. Oh, my darling, oh, my love. Oh, my darling, oh, my love. Oh, my darling, oh, my love. The things that we are made of. I remember feeling I'm alive and in no need of saviors. If the past's another country, I'm at the border with my papers. Where's your heart if not inside you? Where is home but are you lost? Where is love if not beside you? I had no answers, but they let me cross. Oh, my darling, oh, my love. Oh, my darling, oh, my love. Oh, my darling, oh, my love. Things that we are made of. Like the silence of my shadow, when the twilight world is calling, the loneliness that knows me, by the cadence of my walking, and a scar upon my elbow, and the sound of my own. My reflection in the window, and the way I'm always leaving. Some other life than this one I've claimed. How often I have been convinced, how eagerly I'd make that trade. And then all at once I see your face in the summer night and the open door, dimmer now but not erased. I know what these are for. Oh, my darling, oh, my love. 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 Oh, my darling, my darling, love, my love. Oh, my darling, oh, my love. The things that we are made of.
Es soll ja Menschen geben, die diese Literaturstunde auch wegen der Musik hören. Ein Mix aus Neuem und aus Wiederentdeckung. Und das war letzteres. Joan Baez war das mit The Things That We Are Made Of. Unter Büchern und mit einer Wiederentdeckung geht's auch weiter. Jetzt geht's um ein Buch, das gleich mehrfach aus der Zeit gefallen ist, aber gleichwohl unheimlich lesenswert ist. Die Rheinreise der in Connecticut geborenen, aber einen Großteil ihres Lebens in England beheimateten Anne Schlee. Erschienen ist der Roman bereits 1981. Damals war die Autorin Mitte 40, hatte einige erfolgreiche Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht und war mit ihrem Erwachsenendebüt auf der Shortlist zum wichtigen Booker Prize gelandet. 2023 ist Anne Schlee gestorben und nun wird dieses sehr besondere Buch wiederentdeckt, nach 40 Jahren ausgegraben von einer jungen Generation von Lektorinnen und Verlegerinnen. Schon damals, beim erstmaligen Erscheinen des Romans in den 80ern, war er irgendwie aus der Zeit, denn seine Geschichte war nicht nur Mitte des 19. Jahrhunderts angesiedelt. Auch der Ton, der hatte was von einem viktorianischen Roman, erinnerte von Ferne so an George Eliot oder E.M. Forster. Ulrich Rüdenauer stellt uns diese Wiederentdeckung jetzt vor.
Die Schriftstellerin Lauren Groff, die zur Neuausgabe von Anne Schlees Die Rheinreise ein Nachwort beigetragen hat, beschreibt ihre Lektüreerfahrung so.
Die Rheinreise ist elegant, ökonomisch und emotional äußerst scharfsichtig. Für mich jedoch ist das Erstaunlichste an diesem Roman die Genauigkeit, mit der Schlee die Sitten, den Umgang miteinander und die Atmosphäre von 1851 reproduziert. So nah an dem Gefühl, das ein in viktorianischer Zeit geschriebenes Buch in seinen LeserInnen hervorruft, dass ich, als ich sah, dass die Rheinreise erst 1981 veröffentlicht wurde, ein zweites Mal hinsehen musste.
Besser ließe sich nicht zusammenfassen, was Anne Schlees Kunst ausmacht. Vor dem Hintergrund der restaurativen Zeit unmittelbar nach der Revolution von 1848-49 macht die englische Familie Morrison eine Schiffsfahrt auf dem Rhein. Von den politischen Verhältnissen ist diese Reisegruppe kaum berührt und doch sind sie im Hintergrund dezent und an einem entscheidenden Punkt des Buches sogar sehr deutlich spürbar. Reverend Charles Morrison ist ein von pädagogischem Eifer durchdrungener Geistlicher, fromm und frömmelnd. Seine hypochondrische Frau Marion hat eine Neigung zum durchsetzungsstarken theatralischen Auftritt. Tochter Ellie ist das, was man früher wohl einen Backfisch genannt hätte. Sie würde gerne schon zur Erwachsenenwelt gehören, muss sich aber noch mit dem Dasein als Kind begnügen. Und dann ist da Charlotte, aus deren Perspektive die Geschichte erzählt wird. Die Schwester des Reverends hat ihr Leben lang anderen gedient, ist zu etwas Wohlstand gekommen, aber als ledige Frau in dieser Welt kaum satisfaktionsfähig. Rasch wird deutlich, dass sie zwar als Vertraute von Ellie und besseres Dienstmädchen willkommen ist, mehr aber auch nicht.
»Das Gepäck ist einfach auf Deck liegen geblieben«, sagte Reverend Charles Morrison. »Ich dachte, du hättest darauf aufgepasst, Charlotte.« Charlotte, seine Schwester, für deren Sommerurlaub er großzügig aufkam, was ihr in diesem Moment überaus bewusst war, sagte, »Aber du hast mich doch nicht darum gebeten. War es nötig, dich zu bitten? Ich nahm an, als du hinauf an Deck gegangen bist, dass du nach dem Gepäck sehen wolltest, weil du wusstest, dass ich anderweitig beschäftigt war.«
Sand kommt in das familiäre Getriebe, als Charlotte in einem anderen englischen Touristen den angehimmelten Geliebten ihrer Jugend wieder zu erkennen glaubt. Ihr Bruder hatte ihn ihr seinerzeit abspenstig gemacht. Natürlich ist dieser Mitreisende nicht der Mann von damals, aber die Ähnlichkeit ist so frappierend, dass Charlottes Innenleben durcheinandergewirbelt wird, als würde ihr Schiff den Rheinfall hinunterrauschen. Als dieser gut aussehende Herr namens Edward Newman samt seiner Familie auch noch die Bekanntschaft der Morrisons macht, wird die Flusstour für Charlotte zu einer Rückkehr in die Vergangenheit mit drastischen Auswirkungen auf die Gegenwart.
Der Gedanke, dass sie sich mit einem Wort oder Blick verraten könnte, ganz gleich wie sehr sie aufpasste und sich in allem zurückhielt, er machte es unmöglich. Mochte er nicht eine Bemerkung ihr gegenüber machen, die sie erröten ließ? Mochten ihre Blicke nicht unabsichtlich von seinem Gesicht angezogen werden und offenbaren, dass sie ihm in ihren Gedanken nachstellte?
Schlee versteht es, diese innere Dynamik mit äußeren Geschehnissen aufs Präziseste zu verknüpfen. Mit großem Feingefühl entwickelt sie die aufgewühlte Stimmung in Charlotte, die sich in Ellies Schwärmereien zu spiegeln scheint. Die Rheinreise ist kein Pastiche des viktorianischen Romans, also keine pure Imitation. Vielmehr atmet Charlotte, verstrickt in die Konventionen ihrer Zeit, durchaus einen widerstrebenden Geist, der vorauszuweisen scheint, nicht ins 20. Jahrhundert, aber doch in die nächste Generation. Die Schriftstellerin Jane Gardam schrieb, dass Schlees Roman fortschrittlicher sei, sich mehr für den Feminismus interessiere als ihre Zeitgenossen, die über das 20. Jahrhundert schrieben. Zumindest ist das, was Schlee macht, subtiler. Es handelt von weiblicher Unterdrückung und Selbstermächtigung, ohne dafür die Geschichte umzuschreiben oder revolutionäre Frauenfiguren auszugraben.
Ulrich Rüdenauer war das mit der Wiederentdeckung Ange Lee, die Rheinreise aus dem Englischen von Werner Löcher Lawrence mit einem Nachwort von Lauren Groff und erschienen im Dumont Verlag.
Wenn zwei zueinander passen, dann werden sie nicht viel vermissen. Für die einen leicht zu fassen, für die anderen schwer zu wissen. Sie könnten wie zwei Spiegel sein, die sich gegenseitig reflektieren. Einer für den anderen eine Art von Therapie auf Herz und Nieren. Passiert nicht allzu oft, mein Freund, darauf kannst du dich verlassen. Lass zwei zueinander passen. Zueinander passen, die sollten sie vergessen. Der eine könnte in Australien sein, der andere in Hamburg oder Essen. Sie müssen nicht so tun, als wären sie ein wunderbares Paar. Wenn einmal dabei zusehen, gern doch lieber nicht zu nah. Zwischen tun als ob und sein wäre ein Unterschied von Klassen. Wenn zwei zueinander passen. Zueinander passen, dann fördern sie das Beste vom anderen zutage und weniger die Reste. Von irgendwelchem alten Kram, sowas hätten sie im Griff. Sowas würde kleiner werden wie am Horizont das Riff. Gescheiterte Beziehung, oh, wie würden die verblassen, wenn zwei zueinander passen. Zueinander passen, geht niemand in die Knie. Außer vielleicht vor Dankbarkeit, oh, süße Melodie. Sie werden auf 100 Meilen riechen, wenn irgendwas nicht stimmt. Und keineswegs zu Kreuze kriechen, wenn der andere zu viel nimmt. Und wenn sich wer dazwischen schleicht, dann werden sie es erfassen. Wenn zwei zueinander passen. Zwei zueinander passen, was würdest du dafür geben? 20 Cent Trinkgeld oder Jahre von deinem Leben? Wenn zwei zueinander passen wie die Seele und das Boot, dann können sie ihre Tage färben mit einer Haltung und sanften Blut. Sie können überhaupt alles tun, doch sie können's auch lassen. Wenn zwei zueinander passen.
Ja, kann man auch mal wieder hören, oder? Dani Djuk war das mit diesem Stopbox-Song. Der Berliner Aufbau Verlag ist eine feste Adresse für die Literatur der Gegenwart. Mit den Büchern der US-Amerikanerin Sigrid Nunez oder mit denen des Booker-Preisträgers Georgi Gospodinov. Begonnen hatte vor 80 Jahren alles mit Theodor Pleviers Roman Stalingrad, damals ein Bestseller und bis heute ein wichtiges Dokument eines zeitlosen Antimilitarismus, soeben in einer Neuausgabe erschienen. Heute ist der Aufbau Verlag eine feste Größe in der gesamtdeutschen Verlagslandschaft und einer der wenigen noch existierenden, der ehemals 78 staatlich lizenzierten Verlage der DDR. Auch wenn der Verlag seit dem Mauerfall so manches tief zu überwinden hatte. Doch allen Unkenrufen zum Trotz, am 16. August 2025 jährte sich zum 80. Mal jener Tag, an dem der aus vier privaten Gesellschaftern in Berlin-Dahlem gegründete Verlag notariell bekundet wurde. By the way, hat das Verlagshaus eine ziemlich weibliche Seite entwickelt. Katrin Wenzel berichtet.
Es ist noch kein Jahr her, als am Berliner Moritzplatz ganz sicher die Sektkorken geknallt haben dürften. Wie immer im Oktober wurde bekannt gegeben, dass mit dem Nobelpreis für Literatur 2024 die Südkoreanerin Han Kang geehrt werden wird. Und deren Werk erscheint in deutscher Übersetzung im Berliner Aufbau Verlag. Han Kang schreibt seit 30 Jahren, bezeichnet sich selbst als Feministin und ist inzwischen weltberühmt. Das Potenzial einer solchen Autorin lange vor dem großen Erfolg zu erkennen und dann auch noch für einen Verlag fruchtbar zu machen, sind Bestandteile jenes Substrats, das Erfolg ausmacht. Der Aufbau Verlag hat in dieser Hinsicht mehrfach ein glückliches Händchen bewiesen. Man kann in diesem Zusammenhang auch an die Päpstin denken, ebenfalls ein Welterfolg und längst nicht der einzige Meilenstein zu einer ganz speziell weiblichen Literaturgeschichte, die in dem Berliner Verlagshaus seit Jahrzehnten geschrieben wird. Der Verlegerin Heide Kloth liegt viel daran, für das Verlagsprogramm auch weiterhin ostdeutsche Themen und Autoren und Autorinnen zu entdecken.
Dabei sind wir auf den Namen Gerti Tetzner gestoßen, die zu Christa Wolffs sogenannter Weiberrunte gehörte. Ihr Debüt, Karen W., war 1974 ein riesiger Erfolg bei Presse und Publikum. Und ihr zweiter Roman sollte dann aber aufgrund der DDR-Zensur nur noch im Westen erscheinen. Es erschienen von ihr noch zwei Kinderbücher, aber sie hat das literarische Schreiben dann aufgegeben.
Ursprünglich erschienen ist Gerti Tetzners erster Roman im Mitteldeutschen Verlag. Damals hat der Rundfunk der DDR das Buch vorgestellt. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Text. Es liest Petra Hinze.
In dieser Nacht liegen wir getrennt voneinander. Nur unsere Körper haben sich erreicht. Wird unsere Liebe schon wieder alltäglich, wie Essen und Trinken? Oder kommt dieses Fremdsein woanders her? Ich warte auf Worte wie auf Zauberformeln. Aber habe ich welche bereit? Zögernd flüstere ich nach nebenan. Vorige Woche war es noch anders, nicht wahr? Das ist doch normal, meint Peters gähnend. Wenn jeden Tag Feiertag wär, gäb's keine Feste. Alles fließt, sagt Heraklit. Es ist mir egal, was Heraklit sagt.
Gerti Tetzners Roman reiht sich quasi nahtlos ein in die Bibliothek weiblicher Selbstermächtigung. Erinnert sei an die Debüts von Elke Erb, Helga Schütz und Helga Schubert, an Sarah Kirsch und Eva Strittmatter, an Christa Wolffs Kindheitsmuster, an den Dienst von Angela Kraus. Auch wenn viele der Autorinnen heute in anderen Verlagen erscheinen, so haben viele von ihnen frühe Schritte im Aufbauverlag getan. Nicht zu vergessen jene Autorinnen, die mit großen Nachwendepublikationen bei Aufbau einen gebührenden Platz im Licht der Öffentlichkeit eingeräumt bekommen haben. Inge Müller und Brigitte Reimann. Die Arbeit mit Gerti Tetzner schließt hier an.
Ich freue mich sehr, dass sie mit 88 Jahren gerade wieder begonnen hat zu schreiben. Und wir werden jetzt alles daran setzen, ihren Büchern wieder eine breite Öffentlichkeit zu verschaffen und aber auch Gerti Tetzner den Platz in der Literaturgeschichte, den sie verdient.
Gegenwartsliteratur und Sachbuch, Exil und Weltliteratur, das ist bis heute das, wofür das Programm des Berliner Aufbau Verlages steht. Ein Blick in die Backlist zeigt aber auch, der Aufbau Verlag hat sich auch zu einer ersten Adresse in Sachen weiblicher Emanzipationsgeschichte entwickelt. Eine Programmlinie, die ausbaufähig scheint, auch in Zukunft.
Katrin Wenzel war das mit einem Aspekt des Verlagsprofils des Berliner Aufbauverlags. Vor 80 Jahren, am 16. August 1945, wurde er gegründet. Der Geschichte des Hauses ist auch eine komplette Ausgabe unserer MDR-Kultur-Werkstatt gewidmet. Die gibt's überall da, wo es die Beiträge und Features von MDR-Kultur im Netz zu hören gibt, auf unserer Seite oder auch in der ARD-Audiothek. Thank you.
Von hier für da. Gedichte für die Gegenwart.
12 Dichterinnen und Dichter aus Brasilien und Deutschland entdecken die Poesie des jeweils anderen, übersetzen und machen ein Buch daraus. Mit Marit Heuss und Andra Schwarz sind da zwei Leipzigerinnen dabei und wir weisen gern auf dieses Buch hin. Es heißt Eine Gebärde im Wasser. Das ist der Titel dieser Sammlung und wir hören jetzt das Titelgedicht von Sophia Mariuti, ins Deutsche übertragen und gelesen von Marit Heuss.
Sophia Mariuti. Dein neues Buch ist angeschwemmt. Das Lesen geschieht tief drinnen im Meer, als Erdrutsch. Wir steigen in Wellen hinauf zum Hang. Unsere Füße berühren den Felsen. Wir steigen wieder hinab ins Wasser. Wir zeichnen das Bild der Küste. Vom Grund des Meers aus bemerken wir die Kontur eines hünenhaften Leibs, der sich in einer zerklüfteten Sekunde hin und wieder verschiebt. Vielleicht ein Orca oder ein Unterseeboot. Wir unterhalten uns über unseren Meertanz, über die Natur jener Erscheinung. Das Gedicht, das waren nicht die Felsen, die Wellen, das Wasser. Das war nicht mein Leib, nicht deiner, oder diese schwere Rücken, hinwegschwebend über uns. Es war etwas in den Gebärden der Körper im Wasser. Eine Gebärde im Wasser.
Marit Heuss las Eine Gebärde im Wasser von Sophia Mariuti. Maritime Gedanken und Bilder am Schluss unseres Abtauchens in die Literatur, unter Büchern unter Wasser gewissermaßen. Ahoi und bis nächste Woche. Gutes Lesen wünscht Katrin Schumacher.
Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the night. People so busy, make me feel dizzy. Taxi lights shine so bright, and I don't need no friend. As long as I gaze on Waterloo sunset, I'm in paradise. Every day I look at the Friday night. I am so lazy, don't want to wander. I stay at home at night, but I don't feel afraid. As long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my window. Chilly, chilly is the evening time. Waterloo sunset's fine. Millions of people swarming like flies round. Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. And they don't need no friend. As long as they gaze on Waterloo sunset, they are in paradise.
Spaghetti, oh river, must you keep rolling, flowing into the night? People so busy make me feel dizzy, taxi light shines so bright. But Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. As long as I gaze on waterloo sunset, I'm in paradise. Waterloo sunset's fine.